Dear Gentle Listener, in dieser Ausgabe geht es ausnahmsweise nicht um den seichten Tratsch der Londoner Gesellschaft. Die Ladies widmen sich stattdessen einem ernsten Thema und tauchen in die Black History ein. Doch keine Sorge, es wäre keine Tea Time, wenn es nicht auch ein wenig um Bridgerton gehen würde. Yours truly, Lady Whistledown.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Tea Time bei den Bridgertons. Heute sind da, ich bin mal wieder da, ich bin die Ethel.
So ist da. Ich bin Philomena.
Und ich bin Olivia.
Willkommen.
Ja, und wir sind ja gerade ein bisschen in so einer Überbrückungszeit vom Gefühl her, weil wir haben den ersten Band der Bücher abgeschlossen, der Duke und ich. Warten jetzt ganz gespannt auf die dritte Staffel, die ja Ende Mai kommen soll, und haben ja dann gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, den zweiten Band schon zu starten. Also ja, haben wir uns ein paar Sonderfolgen überlegt.
Genau, bevor wir starten mit dieser Sonderfolge, hattet ihr mich in der letzten Folge ja noch gefragt, wie ich das so sehe als Buchpurist mit der Serie.
Oh ja.
Darauf wollte ich noch ganz kurz eingehen. Und zwar ist es wirklich, Bridgerton ist, glaube ich, so die einzige Serie, wo ich sagen muss, ich finde Buch und Serie gleich gut.
Ja, ich hatte recht.
Das gefällt mir gleich gut, ja. Weil einfach, weil die Serie so viel anders ist, dass ich es als eigenes Werk akzeptieren kann, quasi.
Es ist nicht zu nah am Buch, quasi.
Ja, also bei der ersten Staffel, die ist ja sogar noch relativ nah am Buch, aber das passt für mich. Also auch vor allem, dass halt die Schlussszene mit dem Reitunfall und so, das wäre für mich auch irgendwie zu viel gewesen. Also da fand ich es ganz gut, dass es quasi so abgekürzt wurde. Und ja, die zweite Staffel, da geht es ja komplett durcheinander. Aber da sind wir ja noch nicht.
Ja, genau. Ja, wir warten auch nach wie vor auf einen Trailer für die dritte Staffel.
Ja, vielleicht ja nächsten Monat, dann können wir darüber eine Folge machen.
Ja, ich hatte ja gehofft, es gab ja jetzt im Februar irgendwie ein Event zu Valentinstag, wo auch noch mal Szenen gezeigt wurden und Interviews gemacht wurden und so, aber ja, es wurde immer noch kein Trailer gezeigt.
Sie teasern wahnsinnig viel, was im Raum ist, und wir wissen quasi schon den ganzen Cast gefühlt.
Es werden auch schon total wild Gerüchte gedroppt, also in den Interviews. Also mal sehen.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen wissen wir nichts.
Nee. Dafür kam aber ein anderer Trailer raus, über den ich ganz kurz sprechen wollte. Er hat ein bisschen auch was mit Bridgerton zu tun. Und zwar könnt ihr euch meiner Meinung nach auf den November freuen. Da kommt nämlich eine Verfilmung von dem Musical Wicked raus.
Ah ja, stimmt, das hast du mir geschickt.
Ja, genau, die hatte ich schon geschickt, den Trailer. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil unter anderem der männliche Hauptdarsteller oder der, ich sag mal, männliche Love Interest in dem ganzen, in der ganzen Story, Fiero, wird von dem Anthony-Darsteller gespielt. Und ich bin sehr gespannt, ihn singen zu hören.
Ich auch, ja.
Deshalb müssen wir es unbedingt auf Englisch einmal gucken.
Ja, definitiv. Genau.
Bei mir auch so, wenn es Englisch wird, dann brauche ich, also der Gesang auf Englisch wird, dann brauche ich es auf Englisch. Kurz Seiteneffekt, ich habe, als ich jetzt auf Besuch war, Mary Poppins Rückkehr gehört, wo wir auch wieder ganz viel Lin-Manuel Miranda haben. Und wir haben es mit der Tochter von meiner Freundin geguckt und haben es natürlich auf Deutsch geguckt, und ich konnte das nicht ertragen, ihn auf Deutsch synchronisiert zu hören. Ich musste das dann später auf Englisch nochmal nachhören. Das ist super irritierend.
Ich finde, er hat aber auch, also ich finde, Lin-Manuel Miranda hat aber auch eine sehr eingängige Stimme irgendwie. Also die erkennt man einfach. Ja. Ich habe jetzt gerade gestern tatsächlich endlich mal die Percy Jackson-Serie geguckt. Und da hat er ja auch eine kleine Rolle. Und die erste Szene, wo man ihn, glaube ich, nur von hinten sieht, aber ihn so ein bisschen singen hört, das war so direkt, wo ich gedacht habe, nee, oder?
I know this guy.
Genau. Also das war direkt so gut. Man erkennt ihn einfach.
Ja, ich habe die Percy Jackson-Serie auch auf Deutsch geguckt. Und da er nicht viel gesungen hat, war es nicht so schlimm. Aber ich habe ihn auch sofort erkannt von hinten.
Ja.
Wir schwurfen ab.
Ja. Wir haben viel vor mit euch. weil wir haben halt ein bisschen hin und her überlegt, okay, was machen wir jetzt so zu Überbrückungen an Sonderfolgen und haben uns jetzt so tatsächlich für den März, also wir sind jetzt Anfang März, ein Thema rausgesucht, was sich eigentlich auf den letzten Monat bezieht.
Genau, momentan haben wir wieder ein Zeitparadoxum, weil wir sind ja noch im Februar zur Aufnahme und haben uns diesen Monat, die Monate, oder es gibt ja auch zu jedem Tag irgendeinen Tag des Mettbrötchen, Tag der Salami, was auch immer.
Und Tag des Handtuchs.
Das Handtuchs, wichtig.
Wichtig.
Wir befinden uns im Februar im Black History Month. Und da Hautfarben im Buch eigentlich keine Rolle spielen, beziehungsweise vielleicht bin ich auch eine der Leute, die Hautfarbenbeschreibungen generell grundsätzlich überliest. Ich weiß es nicht.
Nee, also sie spielen keine Rolle in den Büchern.
Nee, gar keine.
Nee, aber weil ich gerade an Herr der Ringe dachte und da war auch so, Sam wird wohl öfter beschrieben und ich habe das immer überlesen, bis mich irgendjemand mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass irgendwas von dunkel dasteht. Mhm. Wie auch immer. Wir haben uns den Black History Month angeguckt und letztendlich versuchen wir über diese Geschichte des Black History Months, über die Sklavereierfahrungen von England und Amerika zu historischen Büchern und Filmen zu kommen. Und letztendlich landen wir dann wieder bei Bridgerton, weil die für ihre Serie einen ganz besonderen Weg gegangen sind.
Genau. Also im Prinzip, unsere Idee war einfach gewesen, dass hier in Bridgerton das doch ein bisschen alles anders dargestellt wird, als es wirklich ist. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir beschäftigen uns einfach ein bisschen mit der Geschichte von People of Color in England und Amerika, einfach weil es da eine große Rolle spielt. Aber also zumindest ich habe mich dann auch bei meinen Recherchen hauptsächlich auf die Zeit konzentriert, in der auch Bridgerton dann angesiedelt ist, so grob, weil da aber auch einfach am meisten passiert ist in dem Bereich. Ja.
Dann würde ich mal kurz mit dieser Geschichte des Black History Month, die ich mir heute nochmal kurz zusammengefasst habe, anfangen.
Ja. Ihr werdet übrigens feststellen, also Philomena und ich haben viel vorbereitet. Effel ist heute so ein bisschen Kommentatorin und darf uns dann mit Fragen löchern.
Genau, ich greife jetzt immer ein, wenn irgendwas unklar ist und ihr das noch mehr erläutern müsst oder so.
Und dass sie nicht zu bequem wird, können wir sie jetzt einfach eiskalt ins Wasser schmeißen. Weißt du was über den Black History Month, Effel?
Nö.
Wann ist der dir das erste Mal begegnet?
Letztes Jahr.
Genau, das dachte ich mir nämlich, weil er schwappt nur ganz langsam nach Europa wieder. Also der Black History Month wird auch African American History Month genannt. Und da fängt es gleich mal an, Amerika und Kanada feiern den alljährlich im Februar. Und dabei geht es darum, die Leistungen und die Geschichte sowie die Kultur der afroamerikanischen Bevölkerung besonders zu würdigen. In Irland und dem Vereinigten Königreich wird dieser Monat im Oktober begangen oder gefeiert.
Okay.
Und ursprünglich gab es die Negro History Week 1926, wurde von dem Historiker Carter G. Woodson ins Leben gerufen. Er war selber Sohn von einem ehemaligen Sklaven und gründete die Association of Study for the Study of American Life and History mit dem Ziel, dass eben auch den Black History Month innehat, die Geschichte nahezubringen, die afroamerikanische und aufmerksam darauf zu machen, was bis heute nicht gut läuft in der amerikanischen Gesellschaft. Und es hat super gut funktioniert, weil viele Schulen und andere Einrichtungen haben das aufgegriffen, diese Black History Week, und haben dazu Veranstaltungen gemacht. Und in den 1970ern, genauer gesagt 1976, wurde der ganze Monat Februar zum Black History Month ernannt. Der General Ford, hab nicht genau recherchiert, ob der was mit der Marke zu tun hat, gedacht habe ich mir instant, erklärte den Februar offiziell zum Black History Month und rief dazu auf, eben die vernachlässigte Leistungen von schwarzen Amerikanern in allen Bereichen der Geschichte zu würdigen. Und bis heute wird er in diesem Gedanken und in diesem Geiste gefeiert. Gleichermaßen wird aber auch auf den anhaltenden systemischen Rassismus aufmerksam gemacht und kritisiert. Oder aber auch Menschen, die sich um die amerikanische Geschichte verdient gemacht haben, sagt man, glaube ich, werden gewürdigt. So viel zum Black History Month. Essel, wirst du dich jetzt schlauer?
Ja. Ich habe mir sowas allerdings auch schon irgendwie gedacht.
Sehr gut.
Ja, ich weiß gar nicht, in Deutschland wird das, glaube ich, auch gar nicht so zelebriert. Ne? Das ist halt eher so, also es ist in Social Media ist es viel, dass dann halt Leute das posten, aber auch größtenteils halt, ich sag jetzt mal, das ist doof, wenn Betroffene sagt, aber halt Leute, die das interessiert, die das was angeht.
Die eh mit dem Thema schon zu tun haben oft, ne?
Genau, aber so zum Beispiel im Fernsehen oder sowas ist es ja kein Thema. Oder ja. Also, das heißt man in diesen öffentlichen großen Medien.
Aber es kommt immer mehr und mehr eben auch nach Europa.
Genau, obwohl, ich glaube, sie haben die Farbe lila gezeigt im ZDF oder so. Das schon, aber vielleicht kann das auch Zufall sein.
Ja, es wurde erst neu verfilmt, ne?
Ja.
Ja. Wobei tatsächlich die Farbe lila, also ja, es geht um Schwarze. Ich habe das auch nochmal recherchiert, weil ich mir da nicht ganz sicher war, was jetzt nochmal genau die Story war. Aber da ging es nicht direkt um Sklaverei oder so, tatsächlich.
Es war eine Familiengeschichte, oder?
Genau, es ist einfach eine Familiengeschichte über eine schwarze Familie. Aber wie gesagt, spielt auch gar nicht zu dieser Zeit von Sklaverei oder so. Deswegen, weil ich habe ja später noch ein paar Filmtipps quasi zu dem ganzen Thema. Habe den jetzt aber mal so ein bisschen außen vor gelassen, weil er eben nicht direkt in unser Thema mit reinspielt. Aber da komme ich später nochmal dazu. Genau.
Okay.
Ich würde einfach mal weitermachen und euch mit nach England nehmen und mal schauen, wie da eigentlich das Leben der People of Color war. Und tatsächlich ist es so, dass eigentlich schon zur Zeit des Römischen Reichs People of Color in England gelebt haben. Und damals haben die schon eben auch als Diener gearbeitet, als Musiker, als auch als Geschäftsleute und so. Und ja, es waren auch einige von denen versklavt, aber tatsächlich nicht alle. Und das zieht sich so ein bisschen tatsächlich auch durch die Geschichte von England. Da komme ich später dazu, dass nicht immer alle People of Color Sklaven waren in England. Das ist eigentlich ganz spannend. Nichtsdestotrotz, da England ja doch eine Kolonialmacht war und dementsprechend natürlich viel damit zu tun hatte, gehe ich jetzt auch darauf mal ein bisschen ein. Also 1555 ist quasi die Aufzeichnung für die ersten versklavten Menschen. Und zwar hat damals John Locke Sklaven von Guinea nach England gebracht. Und William Torreson ist auch eben ein Händler gewesen, der Leute von Plymouth, der war immer wieder zwischen Plymouth und Afrika unterwegs und hat eben zwischen 56 und 57 da viele Menschen quasi dann mitgebracht und versklavt. Nichtsdestotrotz, also obwohl die eigentlich den Grundstein gelegt haben, gilt eigentlich bis heute John Hawkins aus Plymouth als Pionier der englischen Sklaverei. Und der hat nämlich tatsächlich von 1532 bis 1595 gelebt und sehr, sehr, sehr viele Sklaven verschifft. Und zwar hat er ab 1562 drei Reisen nach Sierra Leone gemacht und hat dann von dort aus quasi 1200 Sklaven in die heutige Dominikanische Republik und Haiti gebracht. Seine Reisen waren dann tatsächlich auch der Beginn dieses auf Englisch Triangular Slave Trade. Also das bedeutet im Prinzip, die Engländer sind nach Afrika gefahren, haben dort quasi die Sklaven eingefangen, also People of Color eingefangen, sind dann mit denen rüber nach Amerika gefahren, haben die dort dann auf ihre, quasi auf die Gutshöfe und so verkauft, wo dann eben so Sachen wie Baumwolle geerntet wurde und so. Und das wurde dann eben zur Weiterverarbeitung oder die Güter, die daraus entstanden sind, wurden dann nach England gebracht. Und dadurch entstand halt dieses Dreieck. Und gerade weil halt England sehr viele Kolonien ja in Amerika und in der Karibik hatte, brauchten die quasi die Sklaven, um eben dort Tabak, Reis, Zucker und andere Sachen wie Baumwolle zum Beispiel zu ernten. Und den Höhepunkt des Ganzen hatte das dann zwischen 1640 und 1807. Und es wird geschätzt, dass in der Zeit England ungefähr 3,1 Millionen Afrikaner in die Karibik und nach Nord- und Südamerika gebracht hat. Allerdings habe ich jetzt auch eine Zahl gefunden. Es heißt, dass von diesen 3,1 Millionen Afrikanern, die quasi gefangen genommen haben, lediglich 2,7 Millionen insgesamt angekommen sind dann in der neuen Welt. Also es sind auch ganz, ganz viele eben auf diesen Schiffsreisen schon verstorben. dazu komme ich auch später noch zu einem sehr krassen Fall, der mir immer wieder Bauchschmerzen bereitet. Also ihr merkt, wir sind gerade alles andere als in einer rosaroten Welt wie bei Bridgerton, sondern es ist ein sehr düsteres Thema. Genau, es ist auch so, dass eben natürlich durch diese ganze Sklavereigeschichte auch nach England sehr großer Reichtum und Ansehen kam. Und das sieht man halt bis heute auch teilweise in den Gebäuden und so. Wenn man sich historische Gebäude anschaut aus dieser Zeit und eben sieht, mit welchen Reichtümern die erbaut wurden, dass vieles davon ist eben auf dem Rücken dieser Sklaven entstanden und durch den Handel damit quasi. Nichtsdestotrotz, es gab natürlich nicht nur in Amerika die People of Color, sondern einige von denen wurden auch nach England gebracht. Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebten rund 15.000 Leute, also von People of Color in England. Und die lebten halt hauptsächlich in den großen Hafenstädten wie London, Liverpool und Bristol, aber auch eben in größeren Marktstädten und Dörfern über das ganze Land verteilt. Und die meisten haben eben in Dienerschaftsverhältnissen gelebt, sowohl bezahlt als auch unbezahlt. Also es gab durchaus auch den ein oder anderen, der bezahlt wurde dann in England. Und das Spannende ist, Sklaverei hatte eigentlich nie eine legale Basis in England. Es gab nie ein Gesetz, was offiziell Sklaverei erlaubt hat, aber es wurde halt dann oft missinterpretiert und dann wurde halt gesagt, ja, wir können die halt versklaven, weil das sind ja, oder wir können quasi die Sklaven einfach übernehmen. Und so lief das nämlich auch ab. Also eigentlich waren das alles Menschen, die schon in den Kolonien versklavt wurden und dann nach England gebracht wurden und dort eben einfach weiter als Sklaven behandelt wurden, obwohl es gar nicht wirklich erlaubt war. Und einige von denen, People of Color, wurden dann auch getauft, weil sie dann dachten, dadurch würden sie ihre Freiheit erhalten. Beziehungsweise einige haben dann eben es auch ausgenutzt, dass sie sich auf englischem Boden befunden haben und haben dann versucht zu fliehen. Ging manchmal gut aus, manchmal aber auch nicht. Die meisten waren immer noch in so einem Sklavereiverhältnis. Es gab aber tatsächlich auch einige, die wirklich als Diener angestellt waren oder eben als Segler, als Geschäftsmänner oder als Musiker. Wobei meistens brauchten sie dann halt irgendwie die Hilfe von ihrem ehemaligen Herrn, also von ihrem, ich sag mal, ehemaligen Besitzer, um da dann sich ein eigenes Geschäft aufbauen zu können. Wie gesagt, es gab auch ein paar Ausnahmen, die einfach, ich sag mal, blöd Glück hatten oder an nette Leute geraten sind. Und ein Name, den möchte ich hier mal kurz erwähnen, ist zum Beispiel Dido Elizabeth Bell. Das ist eine junge Frau. Und zwar war sie die illegitime Tochter von Sir John Lindsay, einem Royal Navy Offizier. Ja, der hat quasi ihre Mutter Maria in der Karibik kennengelernt und die wurde dann halt von ihm schwanger. Und er hat dann die Tochter mit nach England genommen und hat sie dann zu seinem Onkel gebracht, dem Earl of Mansfield. Und auch das ist ein Name, den ihr euch gleich merken solltet. Und in dessen Haushalt ist sie dann quasi aufgewachsen. Also die hatte quasi, ich sag mal, viele Vorzüge einer Adligen. Wobei man schon sagen muss, also sie war halt in so einer Zwischenstufe gefangen. Also sie war besser als die Dienerschaft, die halt auch teilweise aus Schwarzen bestand. Aber sie gehörte halt nicht wirklich zu der Familie dazu. Generell kann man auch noch sagen, dass eben in dieser ganzen Zeit, also im 17. und 18. Jahrhundert, vor allem schwarze Diener eben gerade in den großen Häusern auch als Zeichen des Wohlstands angesehen wurden. Einige wurden halt, wie gesagt, bezahlt. Aber es gab genug, die halt auch wirklich einfach, blöd gesagt, behandelt wurde wie Möbelstücke, also wie Besitz. Und das Ganze nahm dann so langsam, oder was heißt hier, es nahm so langsam ein Ende. Also bis dann tatsächlich die Sklaverei in England auch offiziell verboten wurde, es war ein langer Weg. Es gab allerdings dann eben Ende des 18. Jahrhunderts ein paar Gerichtsverfahren. Und zwar eins der ersten dazu war eben über den Sklaven Somerset. Der ist nämlich weggerannt und dann wieder gefangen worden auf einem Schiff, das nach Jamaika segeln sollte, gefangen gehalten worden. Und Granville Sharp, der eben gegen die Sklaverei war, hat ihm dann geholfen, ist mit ihm quasi vor Gericht gegangen, weil Sharp eben interessiert hat, wie ist denn jetzt eigentlich genau das Gesetz bezüglich der Sklaverei in England? Weil, wie gesagt, das war ja nie wirklich legal festgehalten, dass das erlaubt ist. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Namen, den ihr euch eben merken solltet, Lord Mansfield. Der war nämlich damals der Richter dieses Verfahrens und wir erinnern uns daran, zu dieser Zeit lebte bereits Dido Elizabeth Bell bei ihm. Der war aber sehr vorsichtig in seiner Formulierung. Also als er dann quasi durch dieses Gerichtsverfahren gefragt wurde, ob denn Sklaverei in England erlaubt ist, hat er Folgendes gesagt. Ich lese es jetzt erstmal auf Englisch vor. No master was ever allowed here to take a slave by force to be sold abroad because he deserted from his service or for any other reason whatever. Also er hat nicht gesagt, Sklaverei ist verboten in England. Er hat halt gesagt, es ist nicht erlaubt, quasi einen fremden Sklaven mit Gewalt zu nehmen und neu zu verkaufen. Das war halt so ein bisschen schwammig ausgedrückt alles. Aber für den Sklaven James Somerset bedeutete es erstmal den Freispruch tatsächlich. Also der durfte dann in Freiheit weiterleben. Und ja, seine Gerichtsverhandlung wurde halt für viele als Sieg angesehen. Galt so ein bisschen als Grundstein quasi der Gegenbewegung gegen die Sklaverei. Trotzdem haben natürlich viele Sklavenhalter das einfach ignoriert und weiter afrikanische Menschen gewaltsam gefangen genommen und eben in die Sklaverei verschifft. Und dann gab es nämlich 1781 noch einen Fall, und das ist der Fall, wo ich eben schon gemeint habe, der bereitet mir bis heute Bauchschmerzen, weil eben 133 versklavte Menschen an Bord der Zong, das ist ein Schiff, das eben nach Jamaika fahren sollte, wurden auf dieser Fahrt über Bord geschmissen. Und die Besitzer des Schiffes haben dann die Versicherung kontaktiert und haben eben Geld zurückgefordert, weil denen ja Fracht verloren ging. Das wurde dann eben auch vor Gericht gebracht, weil halt die Versicherung gesagt hat, wir zahlen das nicht. Und es war dann ein langer, langer Prozess und am Ende wurde gesagt, nee, die Versicherung muss oder braucht das nicht zu bezahlen. Aber nicht, weil es falsch war, diese 133 Menschen über Bord zu werfen, grundsätzlich, sondern es war falsch, die über Bord zu werfen. Also die Begründung war so ein bisschen, die hatten halt kein Wasser mehr an Bord und mussten eben die Sklaven dann loswerden, damit die Besatzung überleben kann. Und es kam dann aber raus, dass das Schiff durchaus an mehreren Häfen vorbeigefahren ist, um neuen Proviant zu holen und so. Und das halt nicht gemacht hat. Und nur deswegen musste die Versicherung nicht zahlen. Also es ging nie darum, dass es falsch war, diese 133 Sklaven über Bord zu werfen, sondern nur, weil der Grund nicht genügend war, quasi.
Es ist schon echt ekelhaft.
Es ist so schlimm.
Sie haben nicht genug auf ihre Fracht geachtet, deswegen...
Ja.
Wow.
Auch da war Lord Mansfield so ein bisschen involviert. Also er hat dann sogar nochmal versucht, eine Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens durchzubringen, aber das hat dann nicht stattgefunden. Das hat die Menschen einfach so schockiert, dieser ganze Vorfall, dass das dann auch nochmal so ein Turning Point war, wo dann eben sehr viele sich gegen die Sklaverei ausgesprochen haben. So wirklich auf den Weg gebracht, die Sklaverei zu verbieten, hat dann aber erst William Wilberforce geschafft, und zwar 1807 mit dem Abolition Act. Und da wurde eben dann verboten, also der Sklavenhandel wurde dann verboten in England. Vorsicht, der Sklavenhandel. Das bedeutete, der Besitz von Sklaven war weiterhin erlaubt. Das wurde dann tatsächlich erst 1834 endgültig verboten, nachdem eben der Slavery Abolition Act 1833 verabschiedet wurde vom Parlament. Aber es hat, also wie gesagt, zwischen diesem Abolition Act, also zwischen wir verbieten den Sklavenhandel 1807 und dem eigentlichen Slavery Abolition Act, also wir verbieten wirklich auch die Sklavenhaltung im Britischen Reich, waren halt fast 30 Jahre dazwischen. Das ist halt schon heftig. Aber damit war dann zumindest in England das Thema mit der Sklaverei beendet. Zum Glück.
Zumindest offiziell und gesetzlich.
Ja, aber das war halt schon mal ein großer Fortschritt, sage ich mal.
Ja, ich habe zwei Gedanken. Mein erster Gedanke war so, sie hatten es nie erlaubt, aber sie können es verbieten. Spannend.
Also, ja, wie gesagt, es gab halt nie das offizielle Gesetz, dass Sklavenhandel erlaubt ist, blöd gesagt. Aber es gab dann halt irgendwann das Gesetz, dass es verboten ist.
Ja. Und das andere war, Lord Mansfield kommt mir irgendwie bekannt vor. Gibt es den als Bridgerton-Charakter auch? Essel, du weißt sowas.
Ich glaube nicht.
Ich wüsste jetzt auch nicht.
Wenn er nur am Rande mal erwähnt vielleicht, ne?
Vielleicht irgendeine Namendopplung oder so.
Ich denke auch nicht, weil Julia Quinn ja die Namen, also die nimmt ja äußerst selten wirklich historische Namen. Die Namen sind ja alle fiktiv eigentlich von ihren Charakteren.
Okay. Das war jetzt Amerika.
Nein, das war England.
England, Entschuldigung. Weil jetzt kommt nämlich Amerika. Wir waren jetzt in England.
Oh nein, jetzt ist es noch schlimmer.
Ja. Oh. Ja. Das ist halt so das Krasse, man hat jetzt so das von England gehört und denkt sich so, ja, schlimme Geschichte einfach, also da braucht man, glaube ich, nicht drüber streiten oder diskutieren. Und jetzt kommen wir zu Amerika.
Wie Olivia ja schon erwähnt hat, gab es eine Dreiecksbeziehung quasi.
Okay, das klingt schon wieder fast ein bisschen positiv. Ich habe schon keine
Wirtschaftsbeziehung, wo leider Gottes Menschenhandel betrieben wurde, und zwar Sklaverei. Die Sklaverei ist ein recht großes Kapitel in der englischen Geschichte, der amerikanischen Geschichte, mein Gott, wie oft will ich es noch verwechseln. Also die Sklaverei ist ein sehr großes Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie Olivia eben schon gesagt hat, England hatte Kolonien, Amerika hatte auch Kolonien. Und es begann im frühen 17. Jahrhundert und Amerika hat eben Sklaven gebraucht für seine Tabak- und Reisplantagen. Und die wurden immer wichtiger für das Wirtschaftssystem in Amerika, besonders dann in den Südstaaten auf dem Baumwoll. Somit haben sie beschlossen, ach, wir machen da jetzt auch gleich ein Gesetz draus. Es wurde das Gesetz und die Institution Black Coat System und das Slave Law entwickelt. Und das schränkte die Bewegungsfreiheit von Sklaven ein und machte es möglich, dass sie wieder in Sklaverei zurückkehren. Also letztendlich gab es schon Öffnungen und die haben beschlossen, nö, wir brauchen die als Arbeitskräfte und wollen sie dafür nicht bezahlen. Deswegen sind sie letztendlich ja auch keine Menschen, sondern sie sind unser Besitz. Und deswegen schränken wir gesetzlich nochmal ihre Bewegungsfreiheit ein. Und das eskalierte dann auch, denn die Nordstaaten sahen das ein bisschen anders. Und in den Südstaaten war Sklaverei einfach normal und wurde teilweise auch gar nicht hinterfragt. Es gab den Missouri Compromise 1820 und das Kasana-Niebuhr-Gesetz von 1854. Das hat versucht, ein Gleichgewicht zwischen den Nord- und Südstaaten, also den Staaten, in denen es wenig Sklavenhandel gab, hin zu den wo es viel Sklavenhandel gab. Aber das hat nicht funktioniert, um den Konflikt zu deeskalieren. Dann gab es den Dred-Scott-Fall 1875. Jetzt muss ich noch mal kurz zurückgucken. 1857. War England aber mit dem ganzen Thema schon durch, wenn ich das richtig gesehen habe, zeitlich, hatte England da schon seine ganzen Gesetze für die Freiheit von Sklaven und die Abschaffung der Sklaverei durch. Ja. In Amerika ist es da dann eskaliert, es gab einen Rechtsstreit. Doch auch sehr ähnlich dem Fall von Olivia, ein ehemaliger afroamerikanischer Sklave klagte und wollte frei werden, Dred Scott. Und er blieb leider Gottes erfolglos. Er ist in Virginia geboren und lebte in den Bundesstaaten Territorien, wo Sklaverei verboten war, also in den Nordstaaten, und war mit einer freien Frau verheiratet und beanspruchte aufgrund dessen auch die Freiheit für sich. Und das oberste Gericht der USA entschied mit 7-2 Stimmen gegen Scott. Denn sie beschlossen, oder sie waren der Mehrheitsmeinung, Sklaven haben kein Recht auf Freiheit und sie sind Eigentum. Und da er kein amerikanischer Staatsbürger ist, hat er auch überhaupt kein Recht zu klagen. In sich schlüssig, ganz schön menschenfeindlich. Aber okay. Und diese Entscheidung brachte letztendlich mehr oder weniger den Startschuss für einen Bürgerkrieg. Wer sich ein bisschen mit amerikanischer Geschichte befasst hat, weiß, dass Amerika ja mehrere Bürgerkriege hat. Und dann kam der letztendlich 1816 bis 1865 ging und als zentrales Konfliktthema eben die Sklaverei hatte. Also Essel, du weißt sicher, wer gesiegt hat, oder?
Nord?
Ja, genau. Der Norden hat gesiegt, richtig. Also die Staaten, wo Sklaverei nicht mehr wollten, haben gesiegt. Und es wurde der 13. Verfassungszusatz im Jahre 1865 ratifiziert, der Sklaverei offiziell abschafft. 1865, das sind so grob 40 Jahre später als England.
Ja, grob. Ja.
Und es wurde sich dann gerade in der Reconstruction-Ära von 1865 bis 1877 sehr bemüht, die ehemaligen Sklaven in der Gesellschaft zu integrieren und ihre Bürgerrechte zu. Aber die Sklaverei hinterließ tiefe gesellschaftliche Narben und beeinflusst bis heute das Land. Und die Rassenbezeichnungen haben ja auch noch ganz lang die Geschichte von Amerika geprägt. Also ich habe jetzt keine Zahlen gehabt, wer, wie viel, wohin. Aber vom Prinzip her reicht es ja zu wissen, dass der Konflikt so groß war, dass er zu einem Bürgerkrieg geführt hat und letztendlich Amerika auch geschafft hat, die Sklaverei abzuschaffen.
Glücklicherweise. So ja. Ekelhaft.
Ja.
Aber von der Argumentationslage muss man fast sagen, waren sie weniger diplomatisch als in England, sondern haben gesagt, Sklaven, die sind Eigentum. Die haben keine Rechte. Also da waren sie sehr klar und ich glaube, das ist auch immer wichtig, um die amerikanische Gesellschaft bis heute zu... Die haben da kein Blatt vor den Mund genommen, wie sie was sehen.
Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass du es ja in Amerika auch sehr viel länger noch gespürt hast, diese Grundhaltung. Da sagst, kommst du, glaube ich, auch noch dazu. In England ist das ja ein bisschen untergegangen irgendwann. Also diese ganze Sklavereigeschichte und so. Deswegen, also wenn man heute auch so von schwarzen Sklaven hört und so, jeder denkt sofort an Amerika, dass England da eigentlich eine große Rolle gespielt hat, wird gerne vergessen.
Na, letztendlich hat nicht nur England und Amerika Koloniegeschichte mit Sklaverei. Spanien, Frankreich darf man dabei auch nicht vergessen.
Ja, alle großen Kolonialmächte. Genau.
Auch Deutschland hat ja da irgendwie seine Finger drin.
Ja, Herero-Kriege, wenn man daran... Ja. Sollte man mal googeln, wenn man denkt, ach, Deutschland hat damit nichts zu tun.
Ja, also wie gesagt, wir haben uns halt jetzt mal auf England und Amerika konzentriert, weil erstens sind wir alle keine Experten, also wir mussten da halt schon Recherche reinstecken, sonst wird das Thema halt auch einfach viel zu lang.
Man kann das studieren, also das sagt, glaube ich, alles, oder?
Ja, genau.
Das ist ein Riesenthema.
Und wie gesagt, also wir haben uns halt jetzt so auf England und Amerika konzentriert, weil wir ja weil wir halt Bridgerton besprechen und das eben in England spielt, aber Amerika da einfach eine große Rolle mit reinspielt.
Und wenn wir zu einem bestimmten Bridgerton-Buch kommen, also beziehungsweise ein Rokesby-Buch, dann sind wir auch in Amerika.
Ah, okay. Die habe ich noch nicht gelesen.
Aber genau, also letztendlich haben alle Kolonialmächte da in den Ländern Narben hinterlassen und die sich teilweise auch geschichtlich und gesellschaftlich in allen Ländern bis heute widerspiegelt, die damit einen Großteil ihrer Geschichte beschreiben. Wie gesagt, die Gesellschaft hat bis heute Einfluss, also diese Geschichte hat bis heute Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft. Ich denke, es fällt vielen sofort auch, wenn man in der amerikanischen Politik oder auch Serien guckt, auf, dass da eine Ungleichheit in vielen Aspekten herrscht. Wir haben einerseits die, wie gerade schon gesagt, den rassistischen Begriff, also den Begriff der Rasse, den es eher als solches nicht gibt, den wir in unserer deutschen Geschichte auch kennen. Und Menschen mit dunkler Hautfarbe, auch People of Color gerne genannt, haben bis heute institutionelle Diskriminierung und Vorurteile zu kämpfen. Was sich auch in verschiedenen Gesetzen immer noch widergespiegelt hat, die sich dann nach und nach abgeschafft haben, aber auch in den 1960er Jahren zu Bürgerrechtsbewegungen geführt haben. Bis heute sind rassistische Ungleichheit in der Bildung, Beschäftigung, im Wohnen und in der Strafjustiz weit verbreitet. Beispielsweise sind 32% der Gefängnisinsassen, die verurteilt wurden in Amerika, schwarz. Also nach schwarzer Hautfarbe, 31% sind weiße Hautfarbe und hispanische Insassen sind 23%. Also allein in dem Rechtssystem und dem Justizsystem fällt auf, wie viele People of Color davon betroffen. Weiter zieht sich das in den wirtschaftlichen Ungleichheiten. Sie haben weniger, also People of Color, besonders bis heute in den Südstaaten, haben begrenzten Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen und Chancen, was wiederum zu Armut, geringem Bildungsniveau und Mangel an wirtschaftlicher Mobilität führt. Und ich finde es krass, dass es tatsächlich auch immer noch so Nord-Süd-Sache ist. Andererseits bringen sie ihre kulturelle Geschichte natürlich auch mit, die sich in der Sklaverei, wenn wir später auf Filme gucken, werden wir dann auch noch mal ein paar Sachen sehen, wo dieses noch mal aufgearbeitet wurde. Die Sklaverei hat auf jeden Fall kulturelle Geschichte mitgebracht aus ihren Herkunftsländern und auch dort entwickelt. Sie haben viel gesungen in der Sklaverei und sich dadurch auch Geschichten erzählt. Und das hat sich in afroamerikanischer Kultur und der Musik sowie ihre Tanz und Sprache entwickelt und auch in der Religion. Und es ist ein elementarer Teil ihrer Geschichte, die sich weiterentwickelt hat und mittlerweile auch teilweise ihre eigene Musikrichtungen entstanden sind. Boah, da muss ich kurz abschweifen. Hat von euch jemand mitgekriegt, was das neue Lied von Beyoncé ist? Guitar heißt es, glaube ich.
Nein, ich habe nur mitbekommen, dass es da ein neues Lied gibt.
Genau. Es gibt ein neues Lied über den Super Bowl. Ist es, glaube ich, rausgekommen. Und es ist ein Country-Lied. Und Country, habe ich gelernt, ist in Amerika ein weißes Genre. Und deswegen wurden auf manchen Radiosendern das Lied nicht gespielt, weil Beyoncé ist ja nicht weiß. Hm. Da haben sich alle so drüber aufgeregt, dass sie jetzt irgendwie unter den Top 5 in den Country-Charts gekommen ist, aber ein gutes Beispiel. Quasi eine afroamerikanische Menschen machen Hip-Hop, machen Rap oder Afrobeats, aber in Country haben sie nichts. So nach dem Motto, wir haben ihnen ja ihre Nischen zugestanden, aber wir wollen auch unseres behalten.
Weißt du, was mich das erinnert? Eine gewisse Partei, gegen die wir alle demonstrieren hier.
Ja.
Ach. Ja, letztendlich haben Personen, die Sklaverei erlebt haben oder auch in ihrer Familiengeschichte haben, eine anhaltende, teilweise schwere Traumatisierung erfahren. Es gibt den sogenannten Generationenschmerz, die sich durch die Generationen zieht und bis heute von der Psychologie marginalisiert und diskriminiert wird. Und es halt einfach dafür kein Verständnis gibt und ja, wird halt klein geredet.
Soll ich mir auch einen naturwissenschaftlichen Fun-Fact hier anbringen?
Tell us.
Also es ist nämlich so, dass das vor allem physischer Schmerz, aber auch seelischer Schmerz, den Sklaverei ja offensichtlich mit sich bringt, dass der Veränderungen in der DNA auslösen kann, die bis zu 5 Generationen vererbt werden. Das heißt, dass halt die Kindeskinder immer noch die Auswirkungen zu spüren bekommen, dadurch, dass halt ihre Gene quasi so sind, dass sie halt auch unter diesen Traumaerfahrungen noch, ich sag jetzt mal, zu leiden haben. Also auf jeden Fall anders sind als Menschen, die immer glücklich waren.
Geprägt sind dadurch.
Ja. Ja. Also was genau diese Veränderungen für Auswirkungen haben, das weiß man noch nicht so genau. Aber dass es da Veränderungen in der DNA gibt, das hat man entdeckt.
Ja, es macht ja auch irgendwie Sinn, dass das, selbst wenn du dann irgendwie in ein gutes Leben kommst, nach viel traumatischen Erfahrungen, das nicht unbeschadet in deinem Körper bleibt. Und vor allem, wenn es nicht aufgearbeitet werden kann. Und als letzten Punkt für die Auswirkungen bis heute habe ich noch die Black Lives Matter-Bewegung mir hergeholt, da sie ja ein sehr aktuelles Phänomen ist oder eine sehr aktuelle Bewegung aus den 2013er Jahren ist sie entstanden. Eine Bürgerrechts- und Antirassismusbewegung in den Vereinigten Staaten mit dem Slogan eben Black Lives Matter, was auf Deutsch so viel heißt wie Schwarzes Leben zählt. Und letztendlich will die Bewegung das ähnlich machen wie der Black History Month. Sie möchten auf das Leben der schwarzen Menschen in Amerika aufmerksam machen und aber auch sagen, dass ihr Leben genauso viel wert ist wie jedes Einzelne. Sie wollen nicht sagen, ihr Leben ist mehr wert als anderes Leben, sondern nur genauso. Was wiederum zu krasser Polizeigewalt teilweise auch geführt hat. Und der Ausgangspunkt war damals ein Facebook-Post, 2013 war Facebook, 2013 war Facebook noch richtig groß, mit von der Aktivistin Alicia Garza mit dem Ausgangspunkt der Bewegung. Eine transnationale Bewegung hat sich mittlerweile daraus entwickelt, die auf der ganzen Welt gegen Gewalt an schwarze Menschen und People of Color sich einsetzt und auch, wie gesagt, Polizeigewalt, Racial Profiling und Tötung von schwarzen Mitmenschen, Polizeibeamten aufmerksam macht und der Kampf dagegen angesagt. Also letztendlich hat Amerika ja auch einen sehr großen, wie die Bürgerrechtsbewegung und die Black Lives Matter Bewegung, Stärkung innerhalb der Community erlebt. Aber ich finde, das Country-Beispiel zeigt immer noch wahnsinnig gut, wie sehr die Communities in sich gestärkt sind und vielleicht auch wirklich ein Leben haben, viele, wie sie sich's wünschen. Und sich leider Gottes, ich meine, egal welche Serie man guckt, wo schwarze Menschen oder Familien mitspielen, man lernt, dass die Kinder einfach ganz früh schon lernen, dass, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie von der Polizei kontrolliert werden. Und das kann nicht sein. Das kann nicht normal sein, dass du zeigen musst, wie unschuldig du als Kind bist, nur weil du schwarz bist. Krieg ich eine Gänsehaut.
Verständlich.
Ja.
Aber Bridgerton, finde ich, ist halt einfach ein wunderschönes Beispiel, wie man es anders.
Da kommen wir später auch nochmal drauf. Genau, also ich habe es ja eigentlich eben auch schon mal so ein bisschen erwähnt. In England merkt man zwar auch noch die Auswirkungen von früher, aber es ist halt nicht mehr, oder es ist nicht ganz so präsent wie jetzt in Amerika noch. Das muss man einfach sagen. Auch da gibt es natürlich nach wie vor ein paar Ungleichheiten, sei es kulturelle Identität oder auch Bildungssystem oder in den Strafjustizen. Aber man kann, glaube ich, insgesamt sagen, hat sich in England halt eine gesunde Kultur entwickelt, die eben an diese Zeit zurückerinnert. Es gibt inzwischen viele Denkmäler und Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen, die eben ja auf diese Geschichte von England zurückblicken und eben in Erinnerung rufen, dass das nicht gut ist, was damals vorgefallen ist.
Ich merke immer, dass ich tatsächlich besser in amerikanischer Geschichte als in englischer Geschichte bin.
Das ist aber irgendwie, also gefühlt ist das aber auch wirklich so, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, ich meine, in der Schule, im Geschichtsunterricht hast du dich eh immer nur auf Deutschland konzentriert, hast mal so ein bisschen links und rechts geguckt, wenn es um die Weltkriege ging oder um die Französische Revolution, aber auch nur, weil das wieder Auswirkungen auf Deutschland hatte. Und dann hast du halt im Englischunterricht dich viel mit amerikanischer Geschichte beschäftigt, aber so die englische Geschichte, gerade zu dieser Zeit, ist halt immer so ein bisschen, weiß nicht.
Finde ich auch.
Ja, also die neuere Geschichte nicht. Also wir hatten noch viel, also wir hatten im Englischunterricht auch viel so Heinrich der Achte, also Henry the Eighth. Sowas hatten wir dann noch. Aber ich glaube, das war auch eher so, das war nur so eine Aktionswoche oder sowas. Also das war auch nicht richtig.
Okay.
Viel über englische Geschichte, über Crown nochmal. Aber es ist ja dann auch schon neue Geschichte.
Ja. Ja, und das ist halt dann immer nur das Königshaus, ne?
Ja. Ja. Genau.
Aber hilft, um da ein bisschen die gesellschaftlichen Veränderungen mitzubekommen. Aber eigentlich nur über Fernsehen und Serien habe ich was über englische Geschichte gelernt. In der Schule eben. Ich habe in der Schule gelernt, wie das amerikanische Unterhaus, Quatsch, wie das Wahlsystem funktioniert mit den ganzen Wahlmännern und sowas. Das habe ich alles gelernt. Und in Amerika, in England wusste ich quasi, dass es ein Unter- und Oberhaus gibt, aber warum und was so, keine Ahnung.
Ja, geht mir aber ähnlich. Also, wie gesagt, wir haben uns auch mehr auf die amerikanische Geschichte konzentriert, als auf die englische. Warum auch immer.
Und bei mir bleibt das Gefühl, dass das, was du gesagt hast, bestimmt auch alles richtig ist, nur dass England sich mit seiner Geschichte selber auch nicht so gut auseinandergesetzt.
Genau. Also, das ist ja das, also England selbst hat das lange, lange auch so ein bisschen, sage ich mal, ignoriert oder die Augen davor verschlossen. Und das ist jetzt auch eigentlich so eine Bewegung mit diesen Gedenkstätten und so der letzten Jahre, sage ich mal.
Black Lives Matter wurde ja in England ähnlich groß auch unterstützt und verstanden vor allem auch. Also nicht, ob England da nicht einen Nachholbedarf hat. Ich muss uns auch gleich an diese rassistischen Vorwürfe gegenüber Meghan denken. Aber ich glaube, wir haben in England natürlich auch ganz viel Boulevard schon leer, vielleicht. Das Bild auch ein bisschen verzerrt, ich weiß es.
Ja.
Also ich war ein paar Mal, hatte ich so einen Schüleraustausch in England zweimal. Und ja, es ist in England schon sehr wichtig, sich anzupassen, sage ich jetzt mal. Also uns wurde eingeschärft, auf der Straße kein Deutsch zu sprechen, sondern Englisch zu sprechen und keine Rucksäcke zu tragen, weil man sonst sofort als Nicht-Engländer erkannt wird. Und teilweise würde man dann halt auch, also es gab halt einen bei uns, der hat sich da nicht dran gehalten. Der wurde dann echt von so einer gleichaltrigen Gang, also es waren auch so 14-, 15-Jährige, durch die Straßen gejagt, weil die den verprügeln wollten.
Krass.
Ja. Also ich meine, das könnte hier auch passieren, ne? Aber da war es, da hatte ich mal das Gefühl, dass es da noch ein bisschen mehr ausgeprägt als hier.
Ja.
Welches Jahr war das ungefähr?
Müsste, lass mich kurz zurückrechnen, so 2002 gewesen sein.
Okay, ich dachte, du sagst 1990 oder sowas.
Nein, da war ich noch nicht
Hallo? Alt genug für sowas. Ich wollte gerade sagen, so alt ist Äffel nicht.
Ich weiß nicht, wann sie da war, vielleicht mit dem Kindergarten. Oder?
Da war ich auch noch nicht im Kindergarten.
Vor allem denke ich mir, andererseits wurde im Englischunterricht ganz viel über London geredet, wenn überhaupt England, und London gilt als Schmelztiegel der Kulturen, so ungefähr. Mm,
ja. Ja, also du kannst London nicht mit den Dörfern, also zum Beispiel Dover oder Margate oder sowas, kannst du nicht vergleichen.
Das ist schon spannend.
Ja.
Das ist genau wie wenn du hier bayerisches Dorf und Berlin ist ja auch was anderes.
Ja, Deutschland ist auch ähnlich groß, wo man sagen kann, es sind verschiedene Welten, wenn du in München oder auf der Bayerischen Alb bist oder ob du in Hamburg bist oder in Niedersachsen oder
im Emsland.
In der Eifel.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, klar, also das ist halt unterschiedlich.
Aber wir können unseren historischen Ausflug jetzt zumindest geschichtlich schließen, oder?
So ein Stück weit, ja. Ich nehme euch gleich hin und wieder noch mal ein bisschen zurück in der Zeit.
Okay.
Aber Esse, fühlst du dich jetzt gut informiert?
Ja, und schockiert. Also ich habe was erwartet.
Ich muss ehrlich zugeben, ich werde gleich dich wahrscheinlich noch ein paar Mal schockieren.
Oh nein. Okay, ich bin bereit.
Ich habe nämlich tatsächlich jetzt noch ein paar historische Filme rausgesucht. Ich sage jetzt mal bewusst Filme. Einiges davon gibt es auch als Bücher. Aber genau, also ich habe jetzt so mich vor allem mal auf Filme konzentriert. Natürlich kann man da auch nicht alles abdecken, weil es gibt einfach so viele Filme und Bücher zu diesem Thema. Auch Sachen, wo sich solche Geschehnisse andeuten. Also ich war ganz irritiert, als ich in einem Artikel darüber auch über das Beispiel Robinson Crusoe gestolpert bin und war kurz irritiert. Aber ja, also wer die Geschichte von Robinson Crusoe kennt, der landet ja auf einer einsamen Insel als Schiffsbrüchiger. Und irgendwann kommen da ja irgendwie so ein paar Kannibalen an, die dann auch einen Schwarzen dabei haben, den sie dann halt in dem Fall töten und essen wollen. Und dem rettet er zwar das Leben, aber im Prinzip, man sagt zwar, da entwickelt sich dann eine Freundschaft zwischen ihm und diesem Mann, den er ja Freitag nennt. Aber eigentlich kann man da auch schon fast so ein bisschen von so einem Herrscher-Sklaverei-Verhältnis sprechen, was sie dann hatten. Also auch da schwierig. Anderes großes Beispiel, was ich jetzt hier auch jetzt nicht so behandeln werde, ist Onkel Toms Hütte. Ich habe das Buch irgendwann mal gelesen, das ist aber schon lange, lange her und ich weiß, es war echt schwierig und heftig und hat sich viel auch mit der mit dem Leben der Sklaven in Amerika beschäftigt. Also schaut euch auch da gerne mal, lest euch auch da gerne mal die Handlung durch oder lest das Buch oder schaut euch eine der Verfilmungen an, die gibt es jetzt zuhauf zu dem Buch. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt mal so ein paar Filme rausgesucht, die teilweise etwas neuer sind und teilweise aber auch etwas unbekannter sind. Und ich starte jetzt einfach mal, ich bin gerade so ein bisschen hin und her im Überlegen, in welcher Reihenfolge ich das Ganze abarbeite, aber ich arbeite das jetzt mal in der Reihenfolge ab, wie die Filme erschienen sind. Und mir ist eben, als wir über Amerika gesprochen haben, noch eine Serie eingefallen, die habe ich mir gerade noch schnell notiert. Und zwar Fackeln im Sturm. Im Original heißt es nämlich North and South. Und die Serie ist von 1985. Und tatsächlich geht es da um diesen Bürgerkrieg, Norden gegen Süden. Ja, es geht im Prinzip damit los, dass eben der Sohn eines Plantagenbesitzers, Ori Maine, unterwegs nach West Point ist, also der Militärakademie, um Offizier zu werden. Und auf dieser Reise trifft er aber George Hazard, der ist Sohn eines Besitzers von einer Eisengießerei in Pennsylvania, also aus den Nordstaaten. Und da haben wir halt schon so dieses erste Aufeinandertreffen von Nord und Süd, wobei die beiden sich dann anfreunden auf dieser Akademie und werden dann aber natürlich irgendwann in diesen Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten hineingezogen. Und es ist echt spannend zu sehen, was da halt so alles passiert. Also wie dann teilweise auch über Jahre der Kontakt abbricht, weil sie eben nicht kommunizieren können, weil es keine Kommunikationswege gibt zwischen Nord- und Südstaaten. Und also meine große Empfehlung, schaut euch zumindest die ersten beiden Staffeln an. Die gehen nämlich um diesen Nord- und Südkonflikt. Die dritte Staffel habe ich selbst nicht gesehen. Ich habe mir nur irgendwann mal die Zusammenfassung durchgelesen. Die hat überhaupt nichts mehr damit zu tun und ist total unlogisch in ihrer ganzen Handlung. Also schaut euch die erste Staffel und die zweite Staffel an, wenn ihr es irgendwo findet, weil es sind schon auch ein paar interessante Szenen dabei. Also eine Szene, die mir immer sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung bleibt, ist zum Beispiel, wo auch Ori Main, also der Südstaatler, seinen Freund im Norden besucht und sich eben dessen Fabrik anschaut. Und die kommen an einer Reihe von Hütten vorbei, wo eben die Arbeiter leben. Der George Hazard, also der Nordstaatler, sagt dann so, ja, kennst du wahrscheinlich diesen Anblick, so die Hütten werden wahrscheinlich so ähnlich sein wie eure, die ihr für eure Sklaven habt. Und der Ori Main sieht diese Hütten an und sagt, ganz ehrlich, eure sind schlimmer als unsere. Also auch da ist, also nochmal ganz kurz, Sklaverei ist scheiße und man sollte keinem Mensch seine Freiheit nehmen. Aber es war halt tatsächlich so, dadurch, dass sie halt natürlich die Arbeiter auch bezahlen mussten und so, konnten die denen teilweise gar nicht so, auch nicht unbedingt ein gutes Leben dann bieten, die Nordstaaten. Also das muss man mal ganz klar sagen. Nur weil, also da warst du quasi auch ein Leibeigener fast im Norden. Aber ja, also schaut euch die Serie an, sie ist sehr cool und hat auch, also Ori Main, der Südstaatler, wird zum Beispiel gespielt von Patrick Swayze, den einige wahrscheinlich aus Dirty Dancing kennen.
Oh mein Gott!
Ja, deswegen so bin ich tatsächlich auch über diese Serie gestolpert. Meine Eltern hatten die auf DVD, die ersten beiden Staffeln. Deswegen habe ich auch nur die ersten beiden Staffeln damals geguckt. Und bin halt über das Cover gestolpert, wo er halt drauf zu sehen ist, der gute Patrick Swayze. Und dachte so, okay, muss ich mir mal anschauen. Das ist also so ein kleiner Serientipp. Ist auch nur eine Miniserie, also das sind keine 20 Folgen oder so, sondern es sind, glaube ich, immer nur 6, 7 Folgen oder so pro Staffel. Lässt sich also gut weggucken.
Letztendlich ist es aber, glaube ich, auch das, was die Gesellschaft so prägt, weil es eben zwei Welten waren, die auf einem Kontinent, also in einem Land gelebt haben.
Ja, definitiv. Und das wird, finde ich, auch da sehr gut dargestellt. Also es ist schon wirklich spannend und auch wie einfach diese Grundhaltung untereinander völlig unterschiedlich ist. Ja. Der nächste Film, da bin ich mal gespannt, ob ihr den kennt, trägt den wunderschönen Namen Amazing Grace und ist von 2006. Habt ihr von diesem Film schon mal gehört?
Glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Das ist nämlich das Verrückte, weil dieser Film, also ich erkläre kurz, worum es geht. Es geht um das Leben und Wirken von William Wilberforce, den habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, der sich eben extrem für diesen Abolition Act eingesetzt hat und eigentlich sein ganzes Leben ja dafür gekämpft hat, dass die Sklaverei verboten wird. Es spielt quasi so ein bisschen, also es geht damit los, dass er schwer krank ist und nach Bath geht, um dort eben so ein bisschen zu genesen und dort eine Frau kennenlernt, also seine spätere Ehefrau, und der dann quasi so sein ganzes Leben erzählt. Ja, dann setzt es irgendwann quasi da dann wieder ein in der Geschichte und es geht dann eben darum, wie er nochmal aufgefordert wird, zurück zum Parlament zu gehen, zum Unterhaus oder Oberhaus, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, also zum Parlament zu gehen und eben diesen Abolition Act nochmal zu vertreten und das durchzubringen. Was ich auch ganz spannend finde, das war mir durch den Film auch nicht so bewusst. Wie gesagt, dieser Mann hat sein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Sklaverei verboten wird. Der ist, ich glaube, 3 Tage, nachdem das Gesetz 1833 verabschiedet wurde, gestorben. Also der hat noch mitbekommen, wie dieses Gesetz für den Sklavereiverbot verabschiedet wurde, aber er hat die Umsetzung nie erlebt, weil er quasi schon vorher gestorben ist. Also es ist sehr traurig eigentlich. Und auch da gibt es einige sehr eindrucksvolle Szenen. Also es gibt einmal die Szene, wo eben William Wilberforce dann dieses Lied Amazing Grace singt, zu dem ich gleich nochmal was erzählen werde. Es gibt eine Szene, dann gibt es natürlich die Endszene, wo dann endlich dieser Abolition Act durchgebracht wird und das ganze Parlament Standing Ovations gibt. Und das ist tatsächlich auch historisch korrekt. Also man findet das in den Aufzeichnungen noch, dass damals das Parlament wirklich Standing Ovations gegeben hat, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, was den Sklavenhandel verboten hat. Und warum ich jetzt eben gefragt habe, ob ihr den Film kennt, soll ich euch mal ein paar Schauspielernamen nennen, die da drin vorkommen?
Man kennt wahrscheinlich auf jeden Fall das Lied, ne?
Amazing Grace kennt eigentlich jeder. Aber ich nenne euch mal so ein paar Schauspielernamen, die da drin vorkommen. Ich habe jetzt mal 4 rausgesucht. Rufus Saville, der hat zum Beispiel, kennt man teilweise eigentlich eher aus Liebesfilmen, so Liebe braucht keine Ferien oder so.
Aha.
Michael Gambon, kennt jeder als Albus Dumbledore.
Ah, okay. Ich bin so schlecht mit Schauspielernamen.
Dann William Wilberforce selbst wird gespielt von Ian Crawford, den man eigentlich auch aus verschiedenen Filmen kennt. Und ein Name, wo ihr beide jetzt sofort aufmerksam werden solltet, Benedict Cumberbatch spielt mit.
Oh, wie cool.
Okay. Also das ist eine Schauspielerriege und das sind jetzt gerade mal nur so 4 Namen. Da sind noch ganz viele andere sehr bekannte Schauspieler dabei. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie wenig Leute diesen Film eigentlich kennen, weil, wie gesagt, diese Schauspielerriege ist extrem und der Film ist meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht.
Okay, kommt auf die Watchliste.
Wollte gerade sagen, ich schreibe ihn auf die Liste.
Sehr gut. Ich mache dann direkt mal weiter. Wir hatten jetzt eben William Wilberforce. Einen anderen Film von 2013, der dreht sich auch um eine historische Figur, nämlich um Dido Elizabeth Bell. Und so heißt der Film tatsächlich auch. Man muss jetzt dazu sagen, der Film ist nur inspiriert von ihrem Leben und eben von diesen Gerichtsverhandlungen um die Song. Also es ist ein bisschen mit künstlerischer Freiheit, aber auch der Film ist echt schön und vor allem so ihr Konflikt, also dieses, sie sagt es einmal sehr schön, ich bin zu gut, um mit der Dienerschaft zu essen, aber ich darf nicht mit der Familie essen. Also so dieser Konflikt für sie, als Schwarze zwar Privilegien zu haben, aber trotzdem nicht richtig zur Familie gehören zu dürfen, wird da meiner Meinung nach sehr gut dargestellt. Und auch in diesem Film finden sich ein paar namhafte Schauspieler. Dido Elizabeth Bell selbst wird von Gugu Mbatha-Raw gespielt. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Die eine große Rolle in der Staffel Loki jetzt inzwischen spielt. Mhm.
Ah.
Das ist die Leiterin der TVA. Also diese okay. Mit den dunklen, lockigen Haaren.
Ja.
Und wer da auch mitspielt? Tom Felton. Malfoy.
Ah.
Man muss allerdings dazu sagen, auch in dem Film ist er kein sympathischer Typ. Also er hat auch da wieder so ein bisschen die Kotzbrockenrolle.
Hast du die Eimaße, die immer, ne?
Es ist echt schlimm.
Aber wenn er das doch gut kann.
Ja, aber trotzdem, mir tun dann manchmal Menschen leid, weil, also wenn man mal so seine Instagram-Videos oder so anschaut, das ist eigentlich so ein netter, sympathischer Mensch. Das
sagt der Cast ja auch.
Ja, und es gibt ja halt auch viele Leute, die das nicht trennen können.
Ja, genau das. Also mir tun diese Menschen dann leid, weil halt viele das eben nicht trennen können, wie du es gerade gesagt hast.
Sorry übrigens, falls jetzt hier Babygeräusche sind. Ich habe jetzt hier ein Baby.
Macht gar nichts. Genau. Ein anderer Film, auch aus 2013, der ist schon wieder bekannter, 12 Years a Slave. Und der basiert tatsächlich auch auf einer Buchvorlage. Achso, übrigens, Hackeln im Sturm ist auch auf einer Buchvorlage entstanden, die Serie. Genau, und 12 Years a Slave ist eben auch auf einer Buchvorlage entstanden, nämlich auf einer Autobiografie von Solomon Northup, der eben ein Schreiner und Geiger ist, oder war, besser gesagt, der eben von einem Wanderzirkus eingeladen wurde, nach New York zu gehen, um dort eben als Geiger aufzutreten. Und dann wurde der aber in New York unter Drogen gesetzt und in die Südstaaten verkauft als Sklave. Und in dem Buch geht es eben dann um seine Reise und wie er dann eben dort in den Südstaaten 12 Jahre als Sklave gelebt hat. Der Film unterscheidet sich zwar in ein paar Einzelheiten von der Vorlage, aber die grundlegende Geschichte, also wie er eben gefangen genommen wird, wie er dann versklavt wird und auch das Ende, wie er es dann schließlich schafft, zu seiner Familie zurückzukommen, ist sehr getreu. Und der ganze Film wurde auch mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Nämlich einmal bekam er den Oscar für die beste Nebendarstellerin, den bekam nämlich Lupita Nyong'o, die eine eine Mitsklavin von Solomon Northup gespielt hat. Und ja, die hat auch ein paar der krassesten Szenen in dem Film. Außerdem hat er den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch und eben für den besten Film bekommen. Ich sag direkt dazu, der Film, ich finde, er ist jetzt, also für jemanden, der nicht gut mit Gewalt umgehen kann, ist der Film schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Philomena, du nickst gerade.
Ich habe ihn gesehen und ich tue mir schwer mit Gewalt und habe tatsächlich das für mich immer so, das ist nur ein Film. Und dann ging es einigermaßen, auch wenn man weiß, dass es halt in dem Fall vielleicht nur ein Film war und aber genau so passiert ist. Aber
ja, das ist halt genau das. Also man muss sich halt bewusst machen, wenn man das guckt, es ist ein Film, der aber leider auf sehr, sehr wahren Begebenheiten basiert. Und auch da, also was für mich so mit einer der krassesten Szenen ist, wo er an dem Baum aufgehängt wird. Also er wird ja nicht richtig aufgehängt, sondern er wird quasi, ihm wird eine Schlinge um den Hals gelegt und er wird dann an diesem Baum hochgezogen, bis er quasi nur noch auf den Zehenspitzen steht. Und dann muss er da irgendwie den ganzen Tag stehen und wird erst spät abends, wenn es schon dunkel ist, da wieder runtergeschnitten.
Ah ja.
Also solche Szenen kommen darin durchaus vor. Trotzdem meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Auch da gibt es einige tolle Schauspieler. Benedict Cumberbatch spielt wieder mit. Brad Pitt hat einen Gastauftritt. Wobei der eigentlich eine ziemlich zentrale Rolle dann am Ende für die Geschichte auch spielt. Auch wenn er nur kurz zu sehen ist auf der Leinwand.
Es ist aber nicht der mit Will Smith, ne?
Nein, das ist Django.
Ja.
Wieso bringe ich den mal durcheinander?
Weiß ich nicht.
Weil da ähnlich krasse Gewaltszenen drin sind.
Sind die auch zu ähnlichen Zeit gekommen?
Oh, ich weiß gar nicht, wann Django kam.
Der ist noch nicht so alt auf jeden Fall.
Nee, der ja, deswegen, nicht. Es kann gut sein, dass sie relativ ähnlich zur ähnlichen Zeit kam. Hm, genau. Das zu 12 Years a Slave. Dann habe ich eine Empfehlung, das ist auch ein ziemlich unbekannter Film, und zwar der Film Freiheit von 2015 mit dem wunderschönen Untertitel John Newtons Amazing Grace. Und wir haben uns ja eben schon drüber unterhalten, also Amazing Grace ist eigentlich ein sehr, sehr bekanntes Lied, was so ziemlich jeder, glaube ich, schon mal gehört hat. Gibt's einfach mal auf YouTube oder auf Spotify ein, ihr werdet es sofort erkennen. Und der Film ist ganz interessant, der spielt nämlich auf zwei Zeitebenen. Und zwar einmal 1748, wo es dann eben um John Newton geht, der ja ein Kapitän war und eben Kapitän eines Sklavenschiffes wurde. Und dann geht es eben auf dieser Zeitebene um seine Reise mit diesem Sklavenschiff, die Eindrücke, die er daraus gewonnen hat, die Erfahrungen, die er da gesammelt hat, die ihm ja letzten Endes dazu inspiriert haben, dieses Lied Amazing Grace zu schreiben. Was ich übrigens immer wieder faszinierend finde. Also das ist ja auch so ein Lied, was gerne auch bei festlichen Anlässen gespielt wird, weil es sehr schön ist, gar keine Frage. Wenn man halt den Hintergrund kennt, dass es von einem ehemaligen Sklavenschiffkapitän geschrieben wurde, mit diesem Gedanken an die Sklavenschiffe, finde ich das schon wieder sehr bedrückend eigentlich, dieses Lied, muss man sagen.
Ja, das ist bei mehreren Lieden so, wo man vielleicht doch die Geschichte kennen müsste.
Ja, bestes Beispiel für mich ist auch immer noch Halleluja.
Ja.
Was so gerne auf Hochzeiten gespielt wird und ich denke, oder an Weihnachten auch, und ich denke mir jedes Mal, es ist kein Weihnachtslied, es ist kein Hochzeitslied, es geht gerade um Vergewaltigung in diesem Lied. Also hört mal bitte einfach auf den Text und beschäftigt euch mal mit dem Hintergrund der Story, die da erzählt wird. Es ist kein Liebeslied. Die zweite Zeitebene von dem Film spielt gut 100 Jahre später, 1856. Und da geht es nämlich um Samuel Woodward und seine Familie, die eben mit Hilfe der Underground Railroad nach Kanada flieht. Die Underground Railroad war ja eine Organisation, die eben Sklaven geholfen hat, aus den Südstaaten in die Freiheit zu gelangen. Und es ist super spannend und ich will jetzt auch nicht zu viel über diesen Film verraten, denn sagen wir mal so, John Newton und Samuel Woodward haben, also deren Geschichten sind auch miteinander verknüpft in dem Film.
Wie brutal?
Gar nicht brutal, tatsächlich.
Okay, schreibe ich es auf die Liste.
Also klar, wenn man dann so das Sklavenschiff sieht und so, man sieht schon ein bisschen dieses Leid, aber es ist jetzt kein Vergleich zu 12 Years a Slave oder so, wo das wirklich... Also wo wirklich diese Gewalt auch dargestellt wird. Und man muss dazu sagen, Freiheit, finde ich, hat wunderschöne Filmmusik dabei. Also es wird da auch viel gesungen und so. Was du ja schon erzählt hast, dass das ja auch Kultur der Sklaven war, dass sie viel gesungen haben und sich dadurch Geschichten erzählt haben. Also auch das wird in dem Film meiner Meinung nach gut aufgegriffen. Und es geht natürlich auch ein bisschen um dieses Lied Amazing Grace an einigen Stellen. Die ganzen Filme, die ich jetzt genannt hatte, oder auch die Serie am Anfang, die haben ja sich alle so im ungefähr diesem Zeitraum bewegt, wo das eben mit der Sklaverei und dem Sklavenhandel sehr ein großes Thema war. Ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei Filme, die beschäftigen sich jetzt eher mit den Auswirkungen und wie eben People of Color in Amerika lange gesehen wurden. Und zwar habe ich einmal den Film Hidden Figures von 2016. Und der spielt eben so Ende 50er, Anfang 60er. Und es geht um Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson. Drei Frauen, die auch wirklich gelebt haben. Oder ich glaube, die eine lebt sogar noch, wenn ich mich richtig erinnere. Die war auf jeden Fall bei der bei den Oscars dabei. Die drei, also es sind drei schwarze Frauen, die für die NASA gearbeitet haben, als die eben ihr Weltraumprogramm quasi zum Start gebracht haben. Und haben dort eben wichtige Arbeiten übernommen. Also Katherine Johnson war zum Beispiel Mathematikerin, die eben in der Space Task gearbeitet hat. Jetzt bin ich gerade immer am Struggeln. Ich glaube, Mary Jackson war diejenige, die dann als Ingenieurin gearbeitet hat. Und Dorothy Vaughan, glaube ich, als Programmiererin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf jeden Fall auch ein sehr cooler Film, der halt dieses Leben der drei so ein bisschen zeigt, wie die eben für die NASA gearbeitet haben. Und einer der krassesten Szenen, und ich bin bis heute sehr, sehr enttäuscht, also dieser Film wurde für ein paar Oscars nominiert, aber, und da bin ich, wie gesagt, bis heute echt frustriert, Taraji P. Henson, die Katherine Johnson gespielt hat, wurde bei den Nominierungen komplett übergangen. Octavia Spencer, die eben, ich glaube, die spielt Dorothy Vaughan, die wurde als beste Nebendarstellerin wenigstens nominiert, was ich ihr gönne. Ich mag Octavia Spencer als Schauspielerin. Aber Taraji P. Henson hat eine so krasse Szene in dem Film. Und meine Empfehlung an euch, aber auch an die Zuhörer ist, gebt einfach mal auf YouTube Hidden Figures ein und dann No More Colored Restrooms. Weil in der Szene geht es darum, wie gesagt, sie wird eben zu dieser Taskforce eingeladen, dass sie dort als Mathematikerin arbeitet und ist aber jeden Tag für so circa eine Stunde verschwunden, weg von ihrem Arbeitsplatz. Und irgendwann wird sie eben von diesem Leiter der Taskforce darauf angesprochen, wo die jeden Tag ist, weil die halt echt unter Zeitdruck arbeiten. Und sie steht da, es hat gerade draußen geschüttet ohne Ende. Also sie ist klatschnass, sie steht da in diesem Raum und sie verliert einfach komplett die Nerven und erklärt, dass sie halt zur Toilette muss. Aber dass es in diesem Gebäude, wo sie jetzt arbeitet, keine Toilette für sie gibt. Also es ist großartig, wie sie das spielt. Es geht dann auch, sie verliert ja komplett die Kontrolle, erklärt halt, dass sie über den ganzen Campus laufen muss, um zum anderen Gebäude zu kommen. Sie darf ja auch keine Fahrräder benutzen auf dem Campus oder so, weil sie eben eine schwarze Frau ist, um überhaupt zu einer Toilette für Farbige zu kommen. Das auch, also es gab dann am Anfang, als sie da angefangen hat, für die Taskforce zu arbeiten, so eine Szene, wo sie halt sich an der Kaffeemaschine bedient und am nächsten Tag haben die Mitarbeiter ihr so eine richtig alte Filtermaschine hingestellt und halt markiert, dass das für sie ist, weil sie halt die einzig Farbige dort ist. Und also, wie gesagt, großartige Szene. Schaut euch diese Szene an.
Ich habe sie auch schon gesehen, ja.
Ja, No More Colored Restrooms, großartig. Also allein dafür hätte sie den Oscar sowas von verdient gehabt.
Auch hier in der Oscar-Jury haben wir eine ähnliche Gesellschaft.
Ja.
Wie in Amerika.
Ja, also das muss man auch sagen, das merkt man ja auch gerade bei den Oscars immer wieder, dass halt Schwarze da echt benachteiligt werden. In den letzten Jahren wird es besser. Aber immer noch nicht bei weitem so, wie es sein sollte. Das muss man leider sagen. Und den letzten Film, den ich euch noch ans Herz legen möchte, ist der Film Green Book. Und der ist tatsächlich von 2018, also das ist der neueste Film auf meiner Liste. Und der spielt im Jahr 1962. Und auch da geht es um eine reale Geschichte, nämlich es geht um Tony Lipp und Dr. Don Shirley. Und Dr. Don Shirley ist ein Pianist, der damals sehr erfolgreich war, vor allem in den Nordstaaten eben. Und der engagiert Tony Lipp als seinen Chauffeur und Art Bodyguard, sage ich mal, um ihn auf eine Tour durch die Südstaaten zu begleiten. Und der Film heißt Green Book. Green Book war quasi ein Reiseführer für Schwarze durch die Südstaaten mit Hotels, extra für Schwarze, Restaurants extra für Schwarze, weil die durften ja auch damals noch nicht in irgendwo einfach in ein Restaurant gehen, sondern das war ja alles noch sehr getrennt. Auch da gibt es ein paar sehr krasse Szenen, also wie halt am Anfang geht's noch, man merkt so richtig, okay, sie sind da noch am Rande von den Nordstaaten, da ist er noch einigermaßen akzeptiert als schwarzer Pianist, aber je tiefer sie in den Süden kommen, desto krasser wird's halt. Also da ist dann wirklich, dass er zum Beispiel dann auf einer Gala spielt und er darf aber nicht die normale Toilette benutzen, sondern muss die Dienertoilette für die Farbigen benutzen. Und das ist dann aber halt wirklich einfach nur so ein winziges Klohäuschen im Garten.
Bei Green Book weiß ich, dass ich ihn phasenweise gesagt habe, boah, ich will ihn unbedingt sehen, ja, sie soll so toll sein, aber ich weiß gerade nicht, ob ich in der Stimmung bin. Und bisher habe ich ihn deswegen nicht gesehen.
Ja, kann ich verstehen. Also es ist kein unbedingt gute Laune-Film. Wobei, was mir halt super gut gefällt an dem Film, ist so ein bisschen, also Tony Lip ist in dem Film auch am Anfang ein bisschen rassistisch unterwegs. Also der ist schon so, der hält nicht viel von Schwarzen und ist da auch sehr mit Vorurteilen behaftet und kommt aber natürlich durch diese, während die auf Tour sind, immer mehr ins Gespräch mit diesem Dr. Don Shirley. Und am Ende sind die halt wirklich sehr, sehr gute Freunde geworden. Und wie gesagt, basiert ja auf zwei realen Persönlichkeiten, auf deren Lebensgeschichte und auf deren Freundschaft, die dann durch diese Tour entstanden ist. Also auch da sehr, sehr cool. Green Book hat übrigens auch Oscars gewonnen. Nämlich einmal hat Mahershala Ali als bester Nebendarsteller einen Oscar bekommen. Er hat eben Dr. Don Shirley gespielt. Dann haben sie einen Oscar fürs beste Originaldrehbuch erhalten und einen Oscar als bester Film.
Aber warte mal jetzt, weil es der Dr. Shirley nicht die Hauptfigur? Bin ich verwirrt?
Ja, also da bin ich jetzt auch, also ich bin da auch über dieses Detail gestolpert. Als bester Hauptdarsteller war halt Viggo Mortensen als Tony Lip nominiert in dem Film, hat aber nicht gewonnen. Also noch kleiner Funfact am Rande, Aragorn spielt mit.
Ja.
Okay. Aber der Hauptdarsteller, der Pianist, ist Marshall Ali.
Ja, nee, also er wurde als Nebendarsteller nominiert quasi.
Also auch kategorisiert als Nebendarsteller.
Ja, tatsächlich.
Obwohl der Film ja, also so wie du es erzählt hast, zwei Hauptdarsteller hat, also den Pianisten und den Fahrer.
Ja, also eigentlich ja. Eigentlich ist er mit Hauptdarsteller oder Co-Hauptdarsteller, aber den haben sie halt als Nebendarsteller nominieren lassen. Keine Ahnung warum. Ob die vielleicht gesagt haben, sie wollen nicht mit ihrem eigenen Film in Konkurrenz treten und haben deswegen gesagt, okay, der eine ist der Hauptdarsteller, der andere der Nebendarsteller. Ich weiß es nicht. Ich kenne da das Verfahren nicht, was dahinter steckte. Aber ja, ich persönlich habe halt auch eine sehr krasse Geschichte mit diesem Film, weil der kam, wie gesagt, 2018 in Amerika raus und sollte Anfang 2019 dann in Deutschland anlaufen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte den gucken, mich interessiert das Thema. Ich gebe zu, klar, Viggo Mortensen war für mich auch nochmal so ein Pluspunkt, warum ich gesagt habe, den würde ich mir halt einfach gern anschauen.
Kann ich verstehen.
Das Ding war, der offizielle Starttermin in Deutschland kam, aber hier in meiner Gegend lief der nirgendwo im Kino.
Alter, du wohnst doch in so einem Knotenpunkt quasi.
Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Das ist jetzt nicht, ich wohne jetzt nicht auf dem Land, sondern ich wohne schon umgeben von einigen Großstädten. Aber dieser Film lief hier nirgendwo. Also wenn überhaupt, lief der wirklich in irgendwelchen kleinen unabhängigen Arthouse. Kinos. Ja, irgendwie so. Also es war echt schockierend. Dann habe ich ihn tatsächlich nicht in Deutschland gesehen, sondern ich bin ja Anfang 2019 dann nach Neuseeland geflogen und war dann in einem Ort namens Wanaka. Und da wurde mir gesagt, ey, du musst da ins Kino gehen, weil das ist halt total süß eingerichtet, kleiner Kinosaal, wo dann halt wirklich einfach ein paar Sofas stehen, so eine Autokarosserie, dass du dich wie im Autokino fühlen kannst und so. Du kannst in dem Kino richtig schön essen und in der Pause gibt es frisch gemachte Cookies und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mal, was da so für Filme laufen. Und dann habe ich gesehen, Green Book läuft und dann war ich so, okay, dann der lief in Deutschland nicht, dann gucke ich ihn jetzt hier. Ja. Und ich habe den tatsächlich an den Abend geguckt, als die Oscars liefen. Und dann hat er halt natürlich an dem Abend als bester Film gewonnen und ich habe mich für den Film mega gefreut, weil er mir, wie gesagt, sehr gut gefällt. Und ich kam aus Neuseeland zurück, 3 Wochen später, und plötzlich lief der in allen deutschen Kinos.
Nachdem er einen Oscar gewonnen hat.
Oscar gewonnen.
Unglaublich.
Und das fand ich wieder, genau, das fand ich so, typisch für die deutsche Kinolandschaft. Ein wichtiger Film mit einem wichtigen, gesellschaftskritischen Thema.
Und vor allem auch eine gute Besetzung, Viggo Mortensen, hallo.
Ja, das auch noch. Aber es wird halt so, aber wie gesagt, durch dieses gesellschaftskritische Thema einfach so in die Ecke gestellt und nee, wir großen Kinos, wir zeigen das nicht, weil das ist ein zu spezielles Publikum, aber kaum kommen die Oscars um die Ecke, ja, jetzt können wir ihn auch zeigen. Also das war so, ja, was ich mir echt gedacht habe. Naja, also wie gesagt, das sind so ein paar Filmtipps von mir mal gewesen. Ich glaube, wir schreiben die auch nochmal auf Instagram oder so auf und verlinken sie vielleicht, oder schreiben sie auch nochmal in die Shownotes. dass ihr da auch nochmal eine Übersicht habt.
Wir haben sie ja jetzt schon einmal gesammelt und dann können wir sie auch als Screenshot genau. oder so nochmal als Empfehlung posten.
Ja, genau.
Und jetzt kommen wir zu Bridget.
Richtig.
Denn die haben sich das Ganze ganz neu gedacht.
Ja.
Ja. Und zwar war das am Anfang der Gedanke, was passiert, wenn wir Figuren nicht einmal schneeweiß denken, wie wir eurozentristisch schöne Geschichten als homo- und hemetrisch weiß imaginieren. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, von wem das Zitat war, aber das war so der Gedanke. Also nicht so, wie wir sonst casten, einfach weiße Personen auf die Rollen passend zu den Charakteren, sondern wir gehen einen neuen Weg. Also eine fiktionale Serie ist es ja. Wir haben zwar hier und da historischen Bezug, aber bis auf Queen Charlotte haben wir niemanden, den es wirklich gab. Und König natürlich. George. Aber ansonsten, wie bitte? Wen haben wir noch?
George heißt der König.
Ja. Danke. König George haben wir, wie du vorhin auch gesagt hast, hat Julia Quinn auch geguckt, dass die Charaktere, die Namen, dass es die nicht in Wirklichkeit gibt. Natürlich kann man sich, glaube ich, bemühen und zu jedem Charakter irgendwie eine Familie finden, die vielleicht auf die hinweist, aber grundsätzlich ist es eine fiktionale Serie. Und in einer fiktionalen Serie kann man die Figuren ja mal neu besetzen. Und so hat Netflix die Besetzung für People of Color in den Hauptrollen auch viel Aufmerksamkeit erhalten. Und sie haben ein Konzept verwendet fürs Casting, das sogenannte Colorblind Casting. Wobei auch dieser Name bei vielen nicht gut kam, aber erstmal zur Bedeutung. Es heißt, dass Rollen unabhängig von der Hautfarbe der SchauspielerInnen besetzt werden. Und es war eine bewusste Entscheidung, um die Geschichte neu zu interpretieren.
Obwohl, das, ja, das kommt, geht dann bedingt auf, weil also, wenn du Kinder von Farbigen hast, dann müssen die, also können die ja nicht rothaarig richtig. Und sommersprossig sein.
Das kann, keine, es würde komisch aussehen. Was denn Milchmann? Man weiß es nicht.
Ja, ja.
Ja.
Natürlich, es muss in sich schlüssig sein und wir kommen auch gleich noch zu der Umsetzung, aber das war die Grundidee. Wir machen ein Casting offen, unabhängig von der Hautfarbe. Und da sie dieses Colorblind Casting, dieses Wort nicht gut fanden, haben sie eher gesagt, es ist, in den USA spricht man lieber von einem nicht traditionellen Casting.
Okay.
Sagte Ellen Harrington.
Wir sprechen das Thema nicht an, wir haben es nur umgangen.
So wie beim Gerichtsurteil in England.
Aber im Prinzip haben sie es ja dann in der Serie auch angesprochen.
Ja, wir kommen gleich dazu.
Okay.
Und schon von Serie 1 an haben wir...
Ja, ich war eben schon bei dem Colorblind-Casting ein bisschen irritiert, weil ich dachte, aber du, also genau, weil Colorblind-Casting bedeutet ja, es ist egal, was für eine Hautfarbe der Schauspieler, die Schauspielerin hat. Jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt auch gerade an den neuen Ariel-Film, an die Neuverfilmung. Ja. Das war ja ein Colorblind-Casting, weswegen dann Ariel jetzt schwarz ist. Aber das hat mich gerade irritiert, weil sie ja dann schon noch darauf eingehen.
Genau. Also es war die Grundidee, das war den Weg, den sie gehen wollten. Und es war nicht nur das Casting, das Thema, sondern die ganze Crew. Auch die kleinsten Rollen sollten unabhängig von Hautfarbe besetzt werden und auch die Crew. Wo auch bei mir sofort aufkam, naja, wenn ich Afrohaare habe, brauche ich jemanden, der mit Afrohaaren umgehen kann. Und kann keinen Visagisten nehmen, der doch nie jemanden mit einem Haar geschminkt hat. Also ich brauche ja, es muss ja alles stimmig sein.
Hm. Gut, das kann man auch lernen. Ne?
Ich ja, schon. Sagen.
Ja, aber letztendlich, Afrohaar braucht ganz anderes Pflege, ganz andere Sachen als letztendlich braucht man breiteres aufgestellte Crew wahrscheinlich einfach.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, ein guter Visagist oder so, also ich denke mal, deren Ausbildung ist dann schon so, dass die auch mit sowas umgehen können, würde ich jetzt behaupten.
Hoffen wir mal. Afrohaar ist, glaube ich, habe ich zufällig mitbekommen, vor, keine Ahnung, 5 Jahren für die Meisterausbildung der Friseure dazugekommen.
Okay.
Bis vor kurzem war das kein Thema.
Krass.
Deswegen gibt es Afro-Shops und da die Fachkräfte für dieses Haar.
Mhm.
Okay, das war die Idee. Auch die Direktion der deutschen Filmindustrie und der Filmmuseum hat gesagt, der traditionelle Weg war lang, das Filmset bis hin zur Filmcrew und den kleinsten Rollen mit weißen Menschen zu besetzen, war üblich. Aber das sollte in Bridgerton eben ein anderer Fall sein. Die Besetzung des Hofstaates mit People of Color sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, um die Geschichte neu zu deuten und zu erzählen.
Okay.
Das war der Gedanke.
Ja, also die Geschichte neu erzählt haben sie dann ja.
Ja, okay, also das klingt jetzt so, als hätten sie gesagt, okay, für die Nebenrollen, für die Crew und so sind wir mal colorblind. Ich benutze jetzt einfach diesen Ausdruck, ich weiß auch noch nicht, ob ich den gut finde. Aber da machen wir quasi colorblind Casting, da ist es uns egal. Und bei den Hauptrollen gucken wir aber schon bewusst drauf, schon wieder ein bisschen bewusster drauf, weil wir eben diese neue Interpretation anbieten wollen.
Ja, also sie haben, ich glaube, es ist letztendlich auch ein Prozess. Sie haben auch gesagt, die Hautfarben haben letztendlich keinen Einfluss auf die Handlung der Geschichte und stattdessen wird die Hautfarbe der Charaktere in die Erzählung integriert und trägt zur Tiefe und Komplexität der Geschichte bei. So war dann die Idee. Wir haben gerade in dem, was wir ja auch schon behandelt haben, im Prequel von Queen Charlotte, dann nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil Queen Charlotte wurde ganz bewusst mit einem People of Color besetzt, woraus aber auch geschichtlich gibt es die historische Debatte darüber, ob Sophia Charlotte von Mecklenburg-Strelitz afrikanische Vorfahren haben könnte.
Marokkanisch, also das ist schon Nordafrika und naja.
Ja, und also sie war, also ich glaube, wir sind uns einig, dass sie keine People of Color war.
Ja, definitiv ja. Nicht. Also wenn so ein winzigen Einschlag könnte eventuell gewesen sein, aber das ist wahrscheinlich mehr so ein Bild-TV-Gerücht, nur halt im Frühjahr.
Letztendlich haben sie quasi diese Debatte aufgegriffen und als Anlass genommen, Hautfarbe und die weißen Privilegien in Queen Charlotte nochmal anders zu thematisieren und aufzugreifen. Wir haben ja in Queen Charlotte dann das Experiment. Und
also ich würde sagen, das ist eher so ein Fantasiekonstrukt, wie man in einer Fantasiehistorie, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, das so aufziehen zu wollen, aber ja, es ist ja schon so, dass also es existiert ja die Kolonialisierung, weil die Schwarzen, die in der Serie in England sind, das sind ja quasi Edelleute auch, die halt aus den Kolonien nach England gekommen sind. Warum wird nicht thematisiert? Die sind da halt. Und am Anfang haben sie auch keine Rechte, die kriegen sie dann ja einfach nur, weil der König halt Charlotte heiraten will. Und dazu müssen die gleichgestellt werden.
Genau.
So haben sie es dann aufgegriffen. Also, wir können am Schluss dann nochmal unsere Meinung dazu, wie gut es jetzt gelungen ist, gerne abgeben. Weil wir haben nämlich als Thema bisher in der Geschichte, auch bei den Filmen, wo du es jetzt teilweise erzählt hast, immer das Thema des weißen Retters. Also, das bedeutet, dass People of Color in den meisten Filmen aus Sicht von weißen Protagonisten erzählt worden war. Und die weißen ProtagonistInnen dann auch quasi, es hat Schwarz und Weiß gebraucht, damit ein Film funktionieren kann. Und Green Book ist ein gutes Beispiel dafür. Da war das Zitat, im Grunde ist das ein schrecklicher Film, da sie People of Color als Stereotypen zeigen, wie von Weißen, die das nötige Wissen und das nötige Fähigkeit haben, erretten werden zu müssen. Das ist das Thema weiße Retter. Und auf der anderen Seite haben wir, es geht natürlich auch immer um Geld, Black Panther als Beispiel, wie es funktionieren kann. Letztendlich haben wir da auch keine total schwarze Community dargestellt, wird die rein sich um eine schwarze Community dreht. Aber sie haben festgestellt, dass es einfach Geld bringt, den diversen Cast darzustellen und facettenreiche Welten darzustellen.
Ganz kurz, dann hake ich gerade nochmal dabei ein. Also ja, ich finde es ja auch immer gut. Also ich mag auch zum Beispiel die Black Panther Filme und ich finde es super, dass da eben genau das, dieses facettenreich mal dargestellt wird. Ich finde Hollywood aber im Moment eher auf so einem Trip, wir müssen eine Checkliste abarbeiten. Also mein bestes Beispiel dafür ist immer noch der Marvel-Film Eternals. Wenn man sich da den Cast mal anschaut, du hast wirklich das Gefühl, okay, wir brauchen einen Asiatischen, wir brauchen einen Homosexuellen, wir brauchen einen mit einem indischen Einschlag, wir brauchen einen Schwarzen. Also so, es wird so abgearbeitet irgendwie. Und dadurch entsteht aber meiner Meinung nach halt auch oft das Problem, dass es dann schon wieder zu viel ist und dass es dann halt wieder nicht gut ist.
Es muss halt in sich stimmig sein und die Charaktere müssen zusammenpassen.
Ja.
Ich persönlich liebe Eternals und habe auch fast jeden Charakter gekauft. Besonders nochmal den die Gehörlose fand ich in sich so schlüssig, wo ich mir erst so gedacht habe, oh, jetzt brauchen wir auch noch jemanden mit einer Behinderung.
Stimmt,
was
auch
noch
dabei.
Es macht voll Sinn, dass jemand, der schnell laufen kann, das Gehör würde ja nur stören oder kaputt gehen.
Ja, aber also wie gesagt, mich hat es irgendwie ein bisschen gestört.
Ja, und auch die SchauspielerInnen sehen diese ganze Thematik nicht ganz unkritisch. Also der Van Dusen, spricht mir den so auf?
Ich glaube.
Hat gemeint, das würde ja implizieren, dass die Hautfarbe nie eine Rolle gespielt hat, obwohl sie in der Serie sehr wohl eine Rolle gespielt hat. Wie ihr eben gesagt habt, diese Idee des Colorblind Castings und auch die Geschichte unabhängig von der Hautfarbe zu erzählen, findet ja nicht statt, vor allem nicht in Queen Charlotte. Das ist nicht ganz so passiert. Und der Simon-Darsteller Page, heißt er, oder? Hat gemeint, es gibt einen Unterschied zwischen schwarzer Haut auf dem Bildschirm zu zeigen und schwarze Menschen auf dem Bildschirm zu repräsentieren. Und der Unterschied muss deutlich und achtsam umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, womit auch alle DarstellerInnen im Cast zu kämpfen haben, dass sie als SchauspielerInnen und Schauspielern einfach wahrgenommen und ernst genommen werden wollen, aber nicht besetzt werden wollen, weil sie schwarz sind. Oder nicht besetzt werden sollen, weil sie schwarz sind. Da einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen und auch der Wunsch letztendlich vom Cast, dass sich damit auseinandergesetzt werdet, er wird, dass die Hautfarbe eine Rolle spielt. Da haben wir ein Zitat von Lady Danbury, auch in der Serie. Sie sagt jetzt zur Königin, über die Königin, seht euch die Königin an, seht euch den König an, ihre Verbindung. Seht euch an, was sie alles tun, und zwar für uns, was sie uns erlaubt zu werden. Wir waren zwei verschiedene Gesellschaften, die nach Hautfarbe getrennt waren, bis ein König sich in eine von uns verliebte. Damit haben wir einfach die Thematik der Hautfarbe in der Geschichte. Letztendlich bin ich in meiner Recherche nicht ganz schlau geworden, ob das letztendlich das Ziel war oder dass es sich mit der Zeit ergeben hat. Auf jeden Fall wird auch von Aremsa Thomas betont, dass Bridgerton nur eine diverse Utopie sei, weil es anfangs diese schwierigen Gespräche geben muss. Letztendlich ist, glaube ich, die Geschichte, die erzählt wird, dass in Queen Charlotte dieser Konflikt rund um Hautfarbe stattfindet und danach nicht mehr. Aber auch das stimmt ja nicht. Wenn wir auch die erste Staffel anschauen, haben wir außer Lady Danbury und Simon ja kaum farbige Hauptcharaktere.
Naja, also Simons Vater macht ja schon so Andeutungen von wegen, dass er da wegen seiner Hautfarbe aufpassen muss auf sein Erbe.
Ja.
Und ja, in Staffel 2 haben wir ja noch wesentlich mehr. Aber der Boxer, den vergisst du? Ich würde ihn auch als Hauptcharakter sehen.
Stimmt, auf jeden Fall. Ich bin gerade so nah beim Buch. Mhm. Grundsätzlich war es eben die Idee von Bridgerton, die Hautfarben weniger bestimmen zu lassen, welche Rollen von den Personen gespielt werden. Und den Ansatz finde ich gut. Die Umsetzung ist noch verbesserbar.
Ja, also wie gesagt, ich finde den Ansatz auch gut. Ich finde es auch völlig okay, dass sie da von dieser diversen Utopie sprechen. Ich fände es halt, also meiner Meinung nach wäre es nach wie vor besser gewesen, wenn sie es halt gar nicht so angesprochen hätten oder dann die Geschichte komplett neu geschrieben hätten. Sondern wenn sie wirklich einfach hergegangen wären, gesagt hätten, guck mal, so hätte es aussehen können, wenn wir die schwarze Gesellschaft von Anfang an einfach gleichberechtigt angesehen hätten als das, was sie ist. Und das haben sie ja vor allem meiner Meinung nach, also ja, in der ersten Staffel deuten sie es so ein bisschen an, aber vor allem in Queen Charlotte gehen sie ja her und sagen, nee, die waren nicht gleichberechtigt angesehen und das ist dann eben nur dadurch entstanden, dass die eben da eine schwarze Königin bekommen haben. Für mich sind da halt auch so ein paar Logiklücken drin, bin ich ehrlich. Weil warum, wenn die People of Color nicht wirklich als gleichberechtigt ansehen, warum akzeptieren sie da oder warum sind sie dann überhaupt darauf gekommen, Charlotte zu ihrer Queen zu machen. Also so dieses, was hat dann Charlotte so besonders gemacht, dass man gesagt hat, okay, die darf jetzt den König heiraten. Das ist halt so ein bisschen, ja, wo ich ein bisschen unschlüssig bin. Also wie gesagt, ich hätte es einfach cooler gefunden, wenn sie es akzeptiert, also wenn sie die People of Color genommen hätten und sie einfach als gleichberechtigt von Anfang an dargestellt hätten.
Ja, ich glaube, es wäre eine schönere Lösung gewesen. Das letztendlich haben sie sich dadurch, dass sie Queen Charlotte nochmal aufgemacht haben, glaube ich, auch echt schwer getan, dieses Thema nicht anzugehen, wenn es nämlich diesen Prequel nicht gäbe. In Bridgerton, in der Serie, ist es einfach so. Da wird nie thematisiert, dass die Königin eine andere Hautfarbe hat.
Ja, das wird ja in der Serie, also ich habe es zumindest so verstanden, dass sie das ein bisschen so darstellen, als wäre in Deutschland, wo Charlotte herkommt, das normal, nur in England nicht. Und sie ihn ja heiraten muss, weil er keine, ich in Anführungszeichen, vernünftige Frau findet wegen seiner Erkrankung. So wird es ja ein bisschen erklärt. Aber wie Olivia da schon sagt, ich hätte es auch einfach gut gefunden, wenn die einfach gesagt hätten, das sind halt Adlige aus den Kolonien. Fertig.
Ja. Und die sind einfach gleichberechtigt bei uns und leben ihr Leben, sind halt dieser zweite Hofstaat, ohne dass es halt diese Background-Story unbedingt gebraucht hätte, sage ich mal.
Genau, also ich finde auch, man hätte es einfach so machen können. Also das hätte ich auch besser gefunden, einfach zu sagen, die kommen halt aus den Kolonien, das kann man ja erwähnen, um das halt zu erklären.
Ja.
Wir sind eine Kolonialmacht, das sind die Herrscher da oder die Herrscherfamilien, die haben dann Austausch, ein paar von uns sind bei denen, ein paar von denen sind hier. So nach dem Motto und gut ist.
Ja, also, genau.
Das hätte ja völlig gereicht. Und man hätte ja sagen können, dass die vorher halt irgendwie ja nur Gäste waren und durch die Hochzeit jetzt quasi in den Hof richtig integriert werden. Das könnte, hätte man auch machen können, aber...
Ich finde halt so dieses Konstrukt von diesem Experiment hätte es für mich nicht gebraucht.
Ja, genau. Das macht es strittig und schwierig und halt auch so gezwungen.
Ja. Und vor allem, es gibt genug anderen Plot, das hätte es einfach nicht gebraucht. Also der hätte einfach, das hätte man einfach so mit lösen können, von wegen, ja, es gibt Vorurteile und die räumen wir halt aus. So ein bisschen, das hätte ja völlig gereicht. Also das nicht so krass darstellen.
Ja.
Und dann hätte es auch besser in diese Utopie gepasst, dass man einfach sagt, also dass man einfach nur eine Angleichung der Gesellschaft darstellt und nicht so eine komplette, ja, Integration oder wie will man das nennen? Ich weiß
nicht. Eine Neuschreibung der Geschichte, blöd gesagt.
Ja, genau. Dann wäre es halt wirklich eine Utopie, wo es halt nicht diese Unterdrückung gegeben hätte.
Ja.
Das hätte ich auch echt keinen historischen Bezug.
Ja, brauchst du auch nicht. Es ist Fantasy.
Was ich aber dann schon, also was ich aber positiv sehe, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz erwähnen, ist halt die Tatsache, dass sie am Anfang von Queen Charlotte zumindest deutlicher sagen, dass es fiktiv ist und keine Darstellung der wahren historischen Begebenheiten. Weil ich glaube, auch da kann sonst schnell, gerade bei jüngeren Zuschauern, ein falsches Bild entstehen. Und dass da halt klar gesagt wird, das ist eine Fiktion, die wir hier gerade abbilden. Das ist schon mal gut, dass sie das wenigstens differenziert haben.
Absolut. Ja, jetzt hatten wir einen wilden Ritt über die Geschichte, Filmhistorie bis hin zu heute Bridgerton, und wir sind sehr gespannt, wie sie in der dritten Staffel auch dieses Thema umgesetzt haben.
Ja.
Ja. Also wir haben jetzt ja Colin und Penelope, da ist ja jetzt kein Hauptdarsteller mehr, People of Color.
Stimmt.
Das ist das erste Mal und wir sind gespannt.
Ja, definitiv.
Obwohl ich ja gerüchteweise geht es ja um, dass auch viel von Kate noch zu sehen sein wird.
Ja.
Ja.
Dann ja. Schauen wir mal. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen.
Ja, ja, ich mich auch. Ich mag Kate.
Ja, auf jeden Fall.
Ich denke, wir haben euch jetzt auch lang genug beschäftigt mit nicht unbedingt so leichten Themen teilweise.
Ja, das stimmt. Also man muss ja echt sagen, wir sind ja jetzt so heute mal weg von dieser Bridgerton-Welt gegangen und haben uns mit ernsteren Themen beschäftigt. Wir hoffen natürlich, dass dann nächsten Monat vielleicht schon der Trailer draußen ist, dass wir dann darüber quatschen können. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass wir einen bekommen.
Und sonst suchen wir uns ein anderes schönes Thema.
Genau, ansonsten suchen wir uns ein anderes schönes Thema. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt oder sagt, boah, das Thema würde uns interessieren, dann könnt ihr uns das auch gerne auf Instagram oder per Mail schreiben.
Hatten wir, glaube ich, auch schon eine Umfrage mal gestartet. Können wir auch einfach nochmal eine machen.
Genau. Und ich glaube, es ist nochmal ganz gut zu erwähnen. Also wie gesagt, wir konnten natürlich jetzt ja nicht die gesamte Geschichte abdecken. Das hätte noch Stunden gedauert. ja, mussten uns ein bisschen fokussieren auf einzelne Dinge. Ich hoffe, wir haben euch einfach einen groben Überblick gegeben, der euch vielleicht auch einfach motiviert, mal selbst aktiv zu werden und mal ein bisschen mehr zu recherchieren oder euch vielleicht mal in das ein oder andere Thema näher einzulesen. Also es ist spannend, wenn auch schrecklich, was damals passiert ist. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, dass Sklaverei einfach scheiße ist.
Ja.
Beschäftigt euch ruhig auch mal mit dem Thema Sklaverei heute. Das haben wir ja jetzt komplett ausgelassen, aber es ist noch immer heute Thema tatsächlich.
Ja, leider.
Und es ist teilweise nicht weit weg.
Ja.
Ja. Gut, my ladies. Ich bin ausgeredet.
Ich glaube, wir alle.
Ja, außer das Baby hier, das möchte noch ganz viel erzählen.
Ja, demnächst ein Baby-Podcast. Gut, dann, liebe Teerunde, wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, yours truly,
Ethel,
Olivia
und Philomena und Baby Supergast.